Deutschlandfunk Kultur. Politisches Feuilleton.
Manche Tiere sind nicht einfach nur Tiere, sondern werden zu Symbolfiguren im öffentlichen Diskurs. Der Wolf zum Beispiel. Nicht erst seit er in Deutschland wieder heimisch ist, ist er zur Projektionsfläche geworden. Etwa für eine romantische Sehnsucht nach der Rückkehr einer unberührten Natur, findet die Schriftstellerin Kerstin Hensel.
Die Deutschen sind auf den Wolf gekommen, respektive der Wolf ist unter die Deutschen gekommen. Beim Ranking der heimischen Raubtiere steht er gefühlt auf dem Siegertreppchen, reckt stolz den Kopf und heult den Mond an. Canis lupus alias Meister Isegrim gilt für Biologen, Naturschützer, Weidmänner, Hirten und Verhaltensforscher als Topstar. Er ist Quotenkönig der Fabel, Mythen, Märchen, Roman- und Schamanenliteratur sowie eine Umsatzkoryphäe der Grusel- und Kitschindustrie. Von besorgten Zeitgenossen wird er gefürchtet, gehasst und geschasst. Gleichzeitig ist er Fleischfresser Liebling romantisch aufgeladener Menschenkinder, die unsere horrible Gegenwart paradiesisch umdeuten wollen in eine Welt, in der das Schaf mit dem Wolf spielt, ohne dass es auf dessen Speiseplan landet. Warum schaffte es ausgerechnet der Wolf in die Hall of Fame der deutschen Deutungsseele? Er besitzt die archaische Aura eines Tieres, das bereits auf der Erde lebte, bevor der Homo sapiens dort seinen Auftritt hatte. Als sich beide Spezies vor etwa 300.000 Jahren begegneten bzw. ins Gehege kamen, wuchs daraus nicht unbedingt ein Freundschaftsbund, obgleich die Frühmenschen in ihren Essgewohnheiten dem Beutegreifer ziemlich ähnlich waren. Spätere Zweibeiner-Generationen züchteten aus der wilden Wolfsfamilie eine Unterart für den Hausgebrauch, die sie Hund nannten und dessen beeindruckendstes Endprodukt heute der Chihuahua ist. Gott sei Dank gibt es den Wolf als solchen noch immer und somit all die Legenden, in denen sich unser Grusel- und Hassbedürfnis nach jahrtausendalter Sitte ausleben kann. Im Mythos und in der Literatur verkörpert der Wolf die metaphysischen Polaritäten zwischen Wildnis und ziviler Geborgenheit. Er taucht aus der Dunkelheit der Nacht auf und wird dergestalt zum Symbol der Bedrohung. Vornehmlich gilt der Wolf als reißendes, zähnefletschendes, mordgeiles Untier. In der Fabel ist er als Isegrim die Inkarnation von Gier, Grimmigkeit und Tölpelhaftigkeit. In der Bibel steht er als Satan dem guten Hirten entgegen. Selbst der Theologe Alfred Brehm hat ihn in seinem Tierleben als Vertreter des Raubmördertums runtergemacht. Tausendfach ist in Dichtungen, Sprichwörtern, Comics, Filmen und Reportagen der Wolf ein zweifelhafter Held. Lupus heißt eine Autoimmunkrankheit. Wer mit den Wölfen heult, ist einer, der sich den Rüpeln anpasst, um nicht selbst Opfer zu werden. Adolf Hitler, an dessen Mordtaten kein Raubtierverhalten heranreicht, ließ sich privat mit dem Spitznamen Wolf anreden und nannte seine Hauptquartiere Wolfsschanze und Wolfsschlucht. Der von Stalin ermordete Dichter Ossip Mandelstam schrieb von seiner Zeit als das Wolfsjahrhundert. Genug des Argen. Erstaunlicherweise sind wir in der Lage, Legenden auf links zu drehen. Der Wolf, der sowohl im deutschen Märchenwald als auch ganz real zwischen Bayern und Brandenburg seinen üblen Ruf zu festigen sucht, hat es in die reine Seelenwelt des Friedlichen geschafft. Er wird gefeiert als freiheitsliebende Kraft und edelmütiges Wildtier. Wolfscenter bieten Schmusekurse an und Rudel von Plüschwölfen sind in den Spielzeugabteilungen heimisch geworden. Und selbst die Bibel stellt letztendlich ein friedliches Zusammenleben von Wolf und Lamm in Aussicht. Doch was ruft der aus der russischen Trickfilmserie Hase und Wolf stammende Wolf, dem es nie gelingt, den Hasen zu fangen? Nu pagadi. Na warte.
Das war ein Beitrag von Kerstin Hensel im politischen Feuilleton von Deutschlandfunk Kultur.